Ich freue mich, dass ihr alle heute gekommen seid und ich wünsche euch ein frohes Fest und uns Gottes Segen. Ich erinnere mich an eine Szene und das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein, ist also schon ein wenig her. Und der Anlass war eher traurig, es war ein Familienanlass, es war die Beerdigung von meinem Opa. Und nach einem langen und auch erfüllten Leben war mein Opa gestorben und ich glaube, ich war so 13, 14, 15. Wir standen als Familie, wie das so üblich ist, dort am Grab, bei der Bestattung, bei der Beerdigung. Und meine Brüder und ich, wir standen nebeneinander und man steht ganz vorne als Familie am Grab und das Programm ging los, am Grab wurde auch noch bisschen was gesagt und eine kleine Landgemeinde, für die er als Pastor noch die letzten Jahre freiwillig und ehrenamtlich tätig gewesen war, hatte ihren Bläserchor geschickt. Das war für sie Ehrensache, dass sie an seinem Grab einen letzten Gruß musikalisch erschallen lassen wollten. Also drei einsame Gestalten, die ihre frostigen Instrumente ansetzten. Und ihr könnt euch sicherlich dabei vorstellen, dass es sich bei diesen drei Leuten nicht um Maurice André, Ludwig Güttler und Till Brönner handelte. Nun, was ich damit sagen will, das, was nun ertönte, und ihr macht das hier um Längen anders, aber damals, diese drei Menschen, das war ein bisschen entfernt von dem, was wir Musik nennen. Also, das war eine traurige Veranstaltung. Und wir waren Teenies. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man Teenies ist. Wir standen da und dann ging das los. Und wir mussten die Fassung bewahren. Wir mussten uns beherrschen. Und wenn ich daran denke, was der schwierigste Moment in meinem Leben war, wo ich mich beherrschen musste, dann war das an dem Grab von meinem Opa. Weil ich genau wusste, mein großer Bruder und mein kleiner Bruder, die standen links und rechts von mir, wenn sich jetzt unsere Blicke kreuzen, dann ist es vorbei, dann klopfen wir uns dermaßen auf die Schenkel, dann geht hier gar nichts mehr. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, weil ich mich beherrschen musste in dieser Situation, dass ich eine panische Angst bekommen habe. Eine panische Angst, dass ich es nicht schaffe, mich zu kontrollieren und die Situation im Griff zu halten. Und damals habe ich den Satz gelernt, den ich hier erstmal voranstellen will, nämlich, wenn die Angst steigt, sinkt die Kontrolle. Wenn die Angst steigt, sinkt die Kontrolle. Und der Subtitel, der Untertitel dieser Weihnachtspredigt, dieses Weihnachtsgottesdienstes lautet, und viele haben es vielleicht schon auf diesem Plakat, auf dem Poster gesehen, Weihnachten, wieder die Angst. Ich habe lange überlegt, ob ich bei dem Wort wieder in Klammern noch ein kleines E setze. Denn für manche ist es ja vielleicht ein sich wiederholender, wiederkehrender Moment, wo sich Ängste auf einmal konzentrieren. Die Angst steigt, wenn die Kontrolle sinkt. Und das vergangene Jahr hat uns gezeigt, und Leroy und Ben zeigen uns das auch gerade, wie wenig Kontrolle wir eigentlich haben. Ich gebe euch mal ein paar Meldungen, die uns so ereilt haben aus Funk und Fernsehen und vielleicht auch aus dem persönlichen Leben. Da hat sich, was sich da errichtet hat in diesem Jahr, wie vielleicht in jedem Jahr oder in unserem Leben, so eine Mauer der Angst gebaut. Und ein paar dieser Ziegelsteine, die wir hier sehen, können wir auch benennen. Das ging schon im Januar los. Das war für uns noch weit weg. In Tunesien, der arabische Frühling, wie man sagt. Angst hatten viele Menschen da. Und viele Machthaber hatten Angst. Und auch zu Recht. Und viele haben gedacht, gibt es einen Flächenbrand, werden viele Menschen sterben. Und ungefähr in dem Zeitraum hatten wir in Deutschland Angst, dass wir uns vergiften. Weil festgestellt wurde, dass unter Umständen gefährliche Dioxine in Lebensmittel gelangt sind. Sie wurden im Tierfutter gefunden, aber wer weiß, wo sie dann hingelangen. Eltern hatten Angst in diesem Jahr um ihre Kinder in Afghanistan, die als Soldaten dort dienen. Und mir ist das erst bewusst geworden, richtig, als ich mit so einer Mutter sprach und sie mich daran erinnerte, dass ich den Jungen in einer Kinderfreizeit damals dabei hatte. Einer der zwei größten Angstfaktoren von 2011 ist mit dem Namen Fukushima verbunden. Wir lernten, dass das Wort Restrisiko immer noch die Betonung auf Risiko hat und nicht auf Rest. Und wir lernten, dass die Angst steigt, wenn die Kontrolle sinkt. Im Juli hörten wir, dass es Menschen gibt, die so krank sind im Kopf, dass sie ohne schlechtes Gewissen ein Massaker unter Jugendlichen anrichten. In Norwegen sterben ganz viele Menschen. Unsere Jugendlichen waren nur ein paar Kilometer davon entfernt bei einer Freizeitmaßnahme. Und dann natürlich das alles beherrschende Thema bis zum Ende dieses Jahres, Euro und Europa. Ich glaube, dass jeder so eine Art diffuse Angst zumindest spürt, ob denn auch die eigene Zukunft vom Wohlstand weiter so geprägt sein wird wie bisher. Wenn ich mit Menschen rede, auch hier in dieser Gemeinde, die in der Wirtschaft arbeiten oder die gar selbstständig sind, dann merke ich diese Ängste, ob das alles so zusammenhält. Und einige dieser Ereignisse mögen weit weg sein, aber vielleicht geben wir ein paar Beispiele für Ängste, die aus unserem persönlichen Leben kommen und unser persönliches Leben prägen. Wie sicher können wir auch im nächsten Jahr unsere Kinder durch das Jahr bringen, auf dem Schulweg, in ihren Sorgen und Nöten, im Verkehr, wo sie sich bewegen? Da macht man sich schon Sorgen. Werden wir unseren Lebensstandard halten können? Es gibt Familien hier, die waren am Anfang des Jahres noch zusammen und dann hat es die Familie irgendwie schicksalhaft zerlegt. Wird es uns auch so gehen? Finden wir uns in der immer schneller und technischer sich entwickelnden Welt überhaupt noch zurecht? Wie lange kann ich persönlich dem Stress, der Anspannung, der Hektik in meinem Berufsleben standhalten? Wie lange habe ich überhaupt noch einen Job? Das sind so Ängste, persönliche Ängste. Inwiefern unser starkes und natürlich auch verständliches Bedürfnis nach Kontrolle und nach Sicherheit nur weitere Ängste hervorruft, das ist ja so eine Art Teufelskreis, der entsteht, das habe ich bei einer Meldung gelernt, die ich zufällig aufgriff. Die kam in der Los Angeles Times Anfang November, also noch gar nicht so lange her. Das ist fast eine witzige Situation, hat aber auch irgendwie einen illustrativen Charakter für diese Ängste, mit denen wir uns zu plagen haben. Da wird davon berichtet, dass ein Pilot bei einem Standard-Linienflug, er ist irgendwie in der Warteschleife zu dem Anflug auf den Flughafen Los Angeles und er muss mal austreten. Das ist nur was Normales. Gibt es auch ein Protokoll dafür. Das heißt, er geht aus seinem Cockpit heraus und geht aufs Klo, wie jeder normale Mensch das macht. Das Protokoll sieht vor, dass aber immer zwei Menschen im Cockpit sein müssen. Also, es ist ein kleines Flugzeug, es gibt nur eine Flugbegleiterin, geht sie in das Cockpit, auch das Sicherheitsvorschrift, weil schlimme Dinge passieren können, wird abgeschlossen. Alles ganz normal, bis zu dem Augenblick, wo die Tür klemmt und der Pilot nicht mehr von der Toilette runterkommt. Irgendwas ist da abgebrochen, jedenfalls kommt er nicht mehr aus dieser Toilette raus. Also bollert er gegen die Tür. So würden wir das ja machen. Irgendjemand erbarmt sich, irgendjemand kommt da hin und er sagt ihm, pass mal auf, geh zum Cockpit und sag, die sollen mir helfen, die haben da so einen Schlüssel oder was auch immer, die kennen den Mechanismus, die wissen, wie man die Tür aufkriegt. Also geht der Passagier zum Cockpit. Da klopft er an und sagt, der Pilot hat ein Problem. Dann sagen die, das kann ja jetzt jeder sagen. Vereinbaren Sie ein Passwort, aber trotzdem sind Sie sich nicht sicher, ob das nicht auch irgendwie ein Fake ist. Houston, we have a problem. Also funkt der Co-Pilot und der Originaltext war, der Pilot ist hinten verschwunden, habe nur jemanden mit einem starken ausländischen Akzent, der an die Tür klopft. Jetpiloten werden in Alarmbereitschaft versetzt. Und als das Flugzeug dann doch noch gelandet ist, gibt es das volle FBI-Programm, wo sich dann dieses Missverständnis natürlich klärt und auch zu einer Pressemeldung wird. Und uns dann zwar zum Schmunzeln bringt, wie solche Banalitäten unser Leben bestimmen, aber uns auch schmerzhaft klar macht, wie sehr Ängste unser Leben bestimmen und wieder andere Ängste gebären. Das sind aber genug Aufzählungen jetzt von Ängsten, die uns umgeben. Sonst bekommen wir noch Angst vor der Angst. Und ob das ein neues Phänomen ist oder ob früher alles anders war oder gar besser, wir müssen darin immer wieder erkennen und auch zugeben, dass unser Leben eine fragile Angelegenheit ist, eine unsichere Sache. Und dass wir dennoch eine Sehnsucht in uns tragen nach Geborgenheit und nach Sicherheit, die wir auch so gut wie möglich zu bauen versuchen um uns herum. Und selbst wenn wir 2000 Jahre zurückgehen, und das machen wir in Gedanken an Weihnachten, in die Zeit Jesu, dessen Geburt wir heute feiern, dann finden wir es nicht viel besser vor als heute. Da gab es ja auch die einfachen Leute. Und in diesem Text der Bibel, der uns die Weihnachtsgeschichte erzählt, ist das Symbol der einfachen Leute, das sind die Hirten. Die Hirten, die bei der Arbeit sind. Das sind einfache Menschen, die müssen ihren Lebensunterhalt hart verdienen. Die haben keinen großen politischen Einfluss oder eine Lobby. Die haben auch kaum wirtschaftliche Sicherheiten. Viele der Tiere, auf die sie dort aufpassen müssen, sind gar nicht ihre eigenen. Und die haben Rechenschaft darüber abzugeben, wenn ein Tier verloren geht, müssen sie es ersetzen. Sie haben Verantwortung. Das Kapital, das sie verwalten, müssen sie ersetzen, wenn sie es verlieren. Ein Prinzip, das zwar hart klingt, aber dessen man sich vielleicht in dieser Finanzkrise hier und da erinnern müsste, wenn man das Gefühl hat, dass scheinbar mit dem Maß an Verantwortung in den oberen Etagen und mit der Höhe der Bonuszahlungen die Verantwortung dafür zu übernehmen sinkt. Diese Hirten, die haben auch Zukunftsängste. Auch diese Hirten sind umgeben von einer Mauer von Angst und Sorgen für ihr Leben, für ihre Tiere, für ihre Familien, um ihr Land auch, um sich selbst. Und der Text betont, wie um das zu unterstreichen, wie um dieses Bild zu untermalen, es war Nacht. Aber das Blatt, und das wissen wir wissen ja, wie es weitergeht, das Blatt wird sich in dieser Nacht genau an dieser Stelle wenden. Es wird nicht dunkel bleiben in jener Nacht. Und mit einem einzigen Schlag, so der Text, sind sie da. Die himmlischen Chöre. Mit einem einzigen Schlag sind sie die Hirten, die Randfiguren der Weltgeschichte, die gesellschaftlichen Verlierer, die Menschen, die unter Ferner liefen, der Mittelpunkt eines Geschehens, das wir bis heute bezeichnen als das Kommen Gottes zu den Menschen. Dort wird es auf einmal hell und es wird laut und sie sind nicht mehr allein. Und dann sagt der Engel dort Worte, die wir manchmal missverstehen als Vorworte, die aber nicht Vorworte sind. Die sind nicht nur Einleitung, die sind nicht nur Beschwichtigung, die sind auch nicht nur Beruhigung. Das sind drei Worte, die mehr sind als das. Sie sind in Worten das, was das Licht in Wellen oder in Teilchen ist. Sie sind das Motto der Zuwendung Gottes zu den Menschen. Sie sind Programm und Überschrift für alles Folgende. Und diese Worte heißen: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wenn die Kontrolle sinkt, steigt die Angst, sagt wir. Und das gilt nun eben auch in Bezug auf unser religiöses Erleben. Immer wenn Gott, auch der liebende Gott, in das Leben von Menschen hineintritt, empfinden sie Angst. Und an vielen Stellen der Bibel, ich habe das auch gecheckt für diese Predigt, finden wir diese Formel: fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht, immer dann, wenn Gott in das Leben von Menschen tritt, ganz unvermittelt. Das heißt, die erste Aufgabe und seine primäre Aufgabe ist es, den Menschen die Angst wegzunehmen. Und Weihnachten erleben wir dann, wenn die Angst verschwindet und wenn Gott einzieht. Wenn Gott einzieht, muss die Angst fliehen. Das, was hier den Hirten widerfährt, dass plötzlich mitten in ihrer Nacht die Ängste ihnen genommen werden, dass eine Begegnung stattfindet mit Gott und dass sie sich aufmachen auf einen neuen Weg, das ist die Herausforderung des Weihnachtsfestes auch für uns. Deswegen haben wir für diesen Gottesdienst das Motto aus dem Alten Testament gewählt: Mache dich auf, werde Licht. Nun sind wir hier ja, wie wir heute versammelt sind, ein bunter Haufen von Menschen. Ein paar Leute haben sich vielleicht in der Beschreibung der Ängste, die diese Mauern bilden, wiedergefunden. Andere werden gedacht haben: alles Schnackerei, ich bin einer wie bei Asterix und die Goten oder die Normannen waren es, ich habe keine Angst, Angst kenne ich nicht, kenne ich nicht. Einige von uns fürchten sich nicht vor Gott, weil wir ihn aus eigener Erfahrung und Anschauung kennen. Andere fürchten sich nicht vor ihm, weil sie sich gar nicht sicher sind, ob es ihn überhaupt gibt. Und dazwischen aber sind diejenigen, die sich nicht sicher sind und darum vielleicht auch ein wenig Angst haben vor einer Begegnung mit Gott. Denn so ist das im Leben. Eigentlich wollen wir gerne, dass Dinge sich verändern, aber wir haben auch Angst davor, dass Dinge sich verändern. Und nun als erstes beobachten wir, dass das den Hirten zugerufene "Fürchtet euch nicht" kein Placebo ist. Also keine Parole einfach nur. Denn es scheint zu funktionieren. Es funktioniert. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht. Und wenn er sagt, fürchtet euch nicht, dann nimmt er auch gleichzeitig die Angst und die Freude zieht ein. Das ist die Erklärung dafür. Denn die Hirten haben keine Angst mehr. Sie haben noch nicht mal mehr Angst, die Herden auf dem Feld zu lassen. Sie machen sich auf den Weg, auf einen neuen Weg. Sie möchten Jesus anbeten. Da gibt es jetzt eine Priorität in ihrem Leben, eine neue, hinter der die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Anforderungen zurücktreten müssen. Auch die ganzen Absicherungsstrategien müssen zurücktreten dahinter. Sie stellen nun fest, dass die Gesetzmäßigkeit, wenn die Kontrolle sinkt, steigt die Angst, nicht einfach so in ihr Gegenteil umgekehrt werden kann. Wenn die Kontrolle steigt, sinkt die Angst. Denn angesichts der Begegnung mit Engeln, die mitten in der Nacht auf dem Felde ein Konzert geben, können wir ja nicht von gesteigerter Kontrolle reden. Ja, ich meine, geh mal, wären die heute nicht zum Stall, sondern in die psychiatrische Notaufnahme gegangen und hätten diese Geschichte erzählt, hätte irgendjemand diagnostiziert, totaler Kontrollverlust. Ja, da kommt einer und der hat die Engel auf dem Felde gesehen. Weil es nämlich bei der Weihnachtsgeschichte nicht um die Wiedergewinnung von Kontrolle geht, um Angst zu bekämpfen, sondern es geht um das völlige Vertrauen in denjenigen, der die Geschichte und damit auch meine Geschichte in der Hand hält. Vertrauen in denjenigen, der die Kontrolle hat. Und das heißt, es geht um nichts anderes als um einen Retter. Und der wird angekündigt von dem Engel. Der Engel ist geboren. Wir Menschen suchen mit allerlei Mitteln, die Kontrolle wieder zurückzuerlangen. In unserem Alltag, ständig. Ob das mit Geld ist, mit Versicherungen, ob das mit Machtausübung zu tun hat oder mit Medikamenten oder mit guten Beziehungen, die wir spielen lassen können. Aber wir müssen lernen, dass wir einen Retter brauchen. Jemanden, der für uns die Kontrolle behält. Und genau das fällt uns komischerweise am allerschwersten. Aber genau das wird hier angekündigt. Dieser Retter ist geboren, Jesus. Und Jesus selbst sagt den Satz, fürchtet euch nicht immer und immer wieder. Er zerschmettert die Mauer der Angst. Er zerlegt unsere Ängste und er zerstört die Mauer der Angst. Der alttestamentliche Prophet Jesaja, der 700 Jahre vor Christus lebte, der sagt in seiner großen und großartigen Vision vom Kommen Gottes, die er damals schon hatte, seiner Vision von der Errettung der Menschen, die Worte, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist der Text, an den die Hirten vielleicht gedacht werden, haben werden damals in der Nacht, vielleicht auch erst im Nachhinein. Er ist Wahrheit geworden in ihrem Leben. Sie durften lernen, dass das Gegenteil von Angst nicht die Kontrolle ist, sondern, wie der Engel es ihnen angekündigt hatte, die Freude. Und nun darfst auch du, nun dürft ihr auch hier diesen Auftrag, diesen Appell mithören. Mache dich auf, werde Licht. Dein Leben, egal wie du es selber bewertest im Moment, kann hell werden durch das Licht Gottes. Ich weiß nicht, ob jeder dazu spontan Ja rufen wird oder ob es auch einen leisen Zweifel gibt daran. Das kannst du nur selber klären, aber klären kannst du es. Weil die Herrlichkeit des Herrn auch über dir aufgeht. Die 2300 Jahre alte griechische Übersetzung des Textes, den wir gelesen haben, mache dich auf, werde Licht, die gibt diesen Satz noch deutlicher, noch einprägsamer wieder und mit diesen Worten möchten wir in das Weihnachtsfest gehen. Sie sagt, leuchte, leuchte. Amen.
Thank you. das Weihnachtsfest. Herr, lass dein Licht in uns leuchten. Lass unsere Angst verwandelt werden in Gelassenheit. Schlage um uns den Mantel deiner Gnade und Barmherzigkeit. Trage uns in Geduld, die wir schwach sind, und richte uns auf. So segne und bewahre uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.